Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DR on Air. Ich muss sagen, heute mit echten prominenten Besuch. DWDR schreibt über ihn streitbare Stimme im öffentlichen Diskurs. Andere schreiben jüdischer Blogger in Deutschland. Ja, herzlich willkommen, Chaim Guski. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf und dass ich hier als Prominenter gefeiert werde. Das ist schon mal ein guter Einstieg.
Super, ne?
Ja, mir Honig um den Mund schmieren ist schon mal ganz gut zum Reinkommen.
Das finde ich auch super. Ich kann noch einen drauflegen. Du bist heute hier und nicht bei 75 Jahre Zentralratsfeier.
Ja, das ist richtig, weil ich diesen Termin der Zentralratsfeier vorgezogen habe und gar nicht eingeladen bin.
Ja, super. Ja,
das Mensch. Kann ich an dieser Stelle so verkünden.
Perfekt. Ja, Chaim, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wie wir uns kennengelernt haben.
Ja, ziemlich gut, glaube ich sogar. Ja, möchtest du erzählen bestimmt, ne?
Möchte ich erzählen?
Ist deine Anekdote.
Ist meine Anekdote. Ja, die Anekdote ist ja nicht nur, dass wir uns im Hebräischkurs bei Dr. Mommer in der Uhr-Uni kennengelernt haben, sondern ich den fatalen Fehler gemacht habe. Ich habe immer hinter dir gesessen. Und der Mommer hat das gemacht wie in der Schule. Es ging ja mit dem Vorlesen und Übersetzen immer reihum um. Und du hast natürlich perfekt vorgelesen und bei mir war das immer ein Gestammel. Ja, ich habe irgendwann mal so einen blöden Hollywood-Film gesehen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber da war so ein Junge kurz vor der Bar Mitzwa war, der hatte so mein Niveau, so Wyoming.
Glauben ist alles, tatsächlich.
Stimmt.
Ja, dazu müssten die Leute wissen, ich habe damals Linguistik studiert und für allgemeine Sprachwissenschaften brauchte man eine nicht-indogermanische Sprache. Und weil ich mich mit Hebräisch natürlich schon befasst habe vorher, habe ich gedacht, cool, Hebräisch ist eine nicht-indogermanische Sprache, mache ich nicht Türkisch, dauert zu lange, ist mir zu aufwendig, mache ich Hebräisch. War, glaube ich, nicht so falsch, weil ich nicht so viel Rüstzeit hatte wie du oder nicht so viel Rüstzeit brauchte wie die anderen. Und ich fühlte mich wie der King, weil ich konnte vorlesen.
Ja.
Im Gegensatz zu allen anderen Leuten.
Genau.
Also eine der wenigen Gelegenheiten, wo man sich gut fühlen kann an der Uni. Ja.
Das stimmt. So, jetzt wenn wir schon bei dem Thema hier sind, ne, alte Männer erzählen von früher. Wir sind ja auch noch die Generation, die sich entscheiden mussten, Bundeswehr oder Zivildienst. Wir beide haben uns für den Zivildienst entschieden. Du hast da einen abgeleistet wo?
Im jüdischen Elternheim in Düsseldorf, weil mir das am nächsten lag sozusagen. Nicht geografisch, aber von der Einstellung her, dass ich natürlich in einer jüdischen Einrichtung arbeiten wollte, und da aktiv werden wollte unbedingt, tatsächlich.
Was ja sozusagen schon auch jetzt der Einstieg unser Thema ist, Überschrift heute ist ja jüdisch und sozial. Woran hast du das gemerkt, dass das ein jüdisches Altenheim war?
Ich glaube, die Frage ist, woran würden andere das merken? So, also für mich ist ausschlaggebend gewesen, dass es das Elternheim war, das ist schon mal das Erste. Es heißt nicht Altenheim, es heißt Elternheim. Weil man da die Eltern der Gemeinde, die Eltern der Leute unterbringt. Das ist so schon, das zeigt, wo es hingeht in der Hinwendung zu den Menschen. Klar, es gilt das jüdische Jahr gilt dort sozusagen. Die jüdischen Feiertage werden da berücksichtigt. Da gibt es eine koschere Küche. Es gibt spezielle, ich sag mal, Gruppen, andere Gruppen, als vielleicht es in nicht-jüdischen Altern oder Elternheim gibt. Da gab es noch Arbeit mit Shoah-Überlebenden, es gab eine soziale Beratung für die Personen, es gab natürlich auch die Arbeit mit Demenzkranken, die es in jedem Alten- oder Elternheim geben sollte, denke ich. Es gab ein russischsprachiges Angebot, was ja seit den 90er Jahren ein großes Thema ist. Von daher hatte ich Glück, dass ich damals schon ganz gut Russisch klarkam und mit den Leuten kommunizieren konnte. Wobei es damals noch Leute gab, die aus ganz Europa kamen, die dann irgendwann in Düsseldorf gestrandet sind, also aus Rumänien, aus Tschechien, aus Russland natürlich, aber auch aus Frankreich.
Okay, und das war ja dann bei uns Ende der 90er. Du warst auch in der Pflege dann? Oder hast du?
Ich war nicht in der Pflege. Ich war so ein Luxus-Zivildienstleister.
Okay.
Bin viel für die Verwaltung rumgefahren, habe viel für die Verwaltung gemacht. Hat mir für das spätere Leben auch geholfen, wenn man Verwaltungsvorgänge macht. Ich habe da auch Autofahren gelernt, weil ich hatte ja gerade, glaube ich, 2 Jahre oder 1 Jahr Führerschein. Habe dann so einen VW-Bus bekommen und musste durch die Düsseldorfer Innenstadt fahren. Das hat dann schon ein bisschen geschult. Ja.
Ja, das glaube ich. Wer schon mal in Düsseldorf schon mit dem Auto unterwegs war, auf jeden Fall. Und Träger des Heims ist aber auch die jüdische Gemeinde in Düsseldorf.
Träger des Heims ist die jüdische Gemeinde in Düsseldorf, genau.
Okay, die engagiert sich da also mit diesem sozialen Angebot. Wir haben ja jetzt hier bei uns gerade in der Diakonie Ruhrfamilie die innere Mission. Wir machen jetzt seit diesem Sommer zusammen mit der jüdischen Gemeinde, jetzt muss ich auch meinen, die haben ja mal Bochum, Herne, Hattingen, damit ich da nicht eine Stadt vergesse, also der jüdischen Gemeinde Bochum, Herne und Hattingen machen wir zusammen ja jetzt das Seniorenbüro. Das ist ja ein Angebot, was die Wohlfahrtsverbände zusammen mit der Stadt machen für Senioren. Das ist ein offenes Angebot, wo die sich beraten lassen können, wo es aber auch Gesprächsangebote gibt, Gruppenangebote. Und das machen wir jetzt zusammen mit der jüdischen Gemeinde, die sich ja hier in Bochum und Herne und Hattingen ja auch sehr stark sozial engagiert. Jetzt bist du ja jemand, der, sage ich mal so, vor allen Dingen, deswegen bin ich immer diesen Begriff jüdischer Blogger immer doof, ich sage ja, du bist der jüdische Service-Dienstleister, weil du sorgst dafür, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland zum Beispiel einen Kalender haben, dass sie in der jüdischen Allgemeiner auch mal, wie ich finde, auch zu sehr interessanten Themen mal auch religiöse Auslegungen lesen können.
Dankeschön.
Deswegen die Frage an dich, soziale Arbeit, gehört das mit zum Wesen des Judentums?
Ja, für mich natürlich, und ich glaube, die Antwort ist erwartbar, ist natürlich integraler Bestandteil, weil das immer der Kern einer Arbeit einer Gemeinde ist und einer Gemeinschaft. Es muss ja Kern der Arbeit sein, weil es ja auch darum geht, Leute zu unterstützen, in erster Linie, die nicht das Glück hatten, dass ihnen alles zur Verfügung steht, was sie brauchen. Tzedakah ist ein großes Thema, das heißt, dass man Geld gibt, um andere zu unterstützen, und Geld investiert, um andere zu unterstützen, und es gibt sogenannte wohltätige Werke, Gemilut Chassadim, das sind Dinge, die man selber für andere tut. Wie zum Beispiel, ich gehe für jemanden einkaufen, ich helfe jemandem, oder ich gehe in die Chevra Kadisha und kümmere mich um die Verstorbenen. Das ist eine der Mitzvot oder der guten Taten, die man tun kann. Ich glaube, die werden besonders hoch eingeschätzt, weil da gibt es nichts zurück. Wenn du jemandem hilfst und gehst zu denen einkaufen, die Person sagt Danke und freut sich, das heißt, du bekommst etwas zurück. Wenn du jemanden auf seinem letzten Weg begleitest, bekommst du natürlich nichts zurück. Und deshalb ist es eine der besonderen Einrichtungen, die es gibt. Und das wirst du auch in jeder Gemeinde finden. Und das steht auch im Zentrum und ist auch besonders wichtig, klar. Und das gibt es im Ruhrgebiet. In jeder kleineren Gemeinde gibt es Menschen, die sich darum kümmern. Und wenn es die nicht gibt, dann helfen die Gemeinden vor Ort sich natürlich gegenseitig.
Jetzt hast du eben schon den Begriff Mitzvot eingebracht. Das heißt, es gehört auch zu, sag ich mal, religiösen Pflichten, kann man das so sagen?
Kann man so sagen, ja.
Wie sind da, also gibt es da so eine Hierarchie, dass man sagt, die ist jetzt wichtiger oder die ist jetzt unwichtiger? Oder?
Ja, ich würde sagen, dass nahezu alle Mitzvot auf der gleichen Ebene stattfinden, natürlich, klar. Aber wie ich gerade gesagt habe, es gibt Mitzvot, die sind besonders ehrenvoll, würde ich sagen. Das ist das mit der Beerdigung, mit der Vorbereitung der Verstorbenen. Aber es erklärt sich natürlich von selbst, dass die Unterstützung derjenigen, die kein Glück hatten, besonders wichtig ist, weil es denen ja auch irgendwie besser gehen sollte. Und dass man denen hilft, ihr eigenes Leben zu meistern. Und da gibt es nochmal innerhalb dieses Systems, das sich Tzedakah nennt, eines von einem jüdischen Ausleger, der Maimonides heißt, der gesagt hat, es gibt verschiedene Stufen von Tzedakah. Die eine ist, du gibst irgendjemandem was und fühlst dich nicht besonders gut dabei. Also du gibst ohne Lächeln, dann gibst du mit Lächeln. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du jemanden selber in die Lage versetzt, für sein Leben zu sorgen. Das wäre so die Ausbaustufe.
Also es wäre sozusagen die Supreme Class.
Genau, dass du jemanden in die Möglichkeit versetzt, selber für sein Leben zu sorgen.
Wann hat er das geschrieben?
Das war im Mittelalter.
Weil das ist ja eigentlich moderne soziale Arbeit, ne? Also wenn wir von moderner sozialer Arbeit sprechen, sagen wir ja, eigentlich ist unser Ziel ja eben genau das, Menschen zu befähigen, sich selber zu helfen, sie in die Lage zu versetzen und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.
Also ich finde den Gedanken immer noch modern, muss ich sagen.
Ja.
Und das soll ja auch das Ziel sein, dass das die Leute nicht Bittsteller sind, sondern dass Menschen in der Lage sind, für sich selber zu sorgen. Wenn sie das nicht können, kann man ihnen helfen und muss man ihnen helfen. Aber das war immer Kern einer europäischen jüdischen Gemeinde und später in den USA natürlich auch, dass sage ich deshalb, weil es viele Menschen gibt, die sagen, Juden sind ja sowieso reich, was brauchen die soziale Arbeit? Das stimmt natürlich nicht. Das sind immer wenige gewesen, die aber den vielen geholfen haben. Also wenn man nach Hamburg guckt, da wurde das jüdische Krankenhaus von einer Familie aufgebaut, weil es so viele Menschen gab, die sich selber nicht versorgen konnten oder die eine Versorgung gebraucht haben. Und jüdische Krankenhäuser gab es in Deutschland viele. Heute gibt es nur noch das in Hamburg und das in Berlin. Und die sind nicht mehr komplett in der Hand der jüdischen Gemeinde natürlich, weil die sich das gar nicht leisten kann.
Mhm. Wichtiger Punkt dabei ist ja vielleicht auch zu erwähnen, das waren aber Krankenhäuser, die allen offen standen.
Genau.
Und jetzt nicht nur Gemeindemitgliedern.
Ja.
Ein wichtiger, also oder sag ich mal, die Frage ist ja, aber die dahinter steht, ist ja nochmal vielleicht auch die der Motivation. Also muss man besonders gläubig sein? Muss man, das ist ja bei uns, ne, auf christlicher Seite ist immer die Frage, wie gläubig muss man jetzt sein oder nicht, damit man, ist das entscheidend oder, also was ist die Motivationslage zu sagen, ich so engagiere mich sozial?
Ich würde nicht sagen, dass es was mit ich setze das in Anführungsstrichen, Gläubigkeit zu tun hat. Mhm. Also ich rede auch ungern von Gläubigkeit, weil ich rede gern von Observanz. Das heißt, wie viele Dinge des jüdischen Religionsgesetzes setze ich im Alltag um? Und da gibt es ja im Judentum eine ganze Bandbreite von überhaupt nichts. Solche Leute gibt es und die leben auch ganz cool damit. Und es gibt Leute, die versuchen, möglichst viel zu machen. Und ich würde sagen, das ist ein Angebot, das viele Menschen wahrnehmen wollen, weil sie die Wichtigkeit erkennen. Und da gibt es natürlich Menschen, die nochmal für sich selber das sortieren. Es gibt Leute, die sagen, okay, ja, ich esse natürlich Schwein, aber das ist eine Sache, die finde ich wichtig für mich. Jemandem zu helfen ist nicht das Unwichtigste, was wir machen, und ich engagiere mich da auch. Mhm. Und es ist nicht an mir, das irgendwie zu beurteilen, verurteilen. Wenn die Leute damit fein sind, wie man heute sagt, aus dem Englischen, ist das für mich auch okay.
Das heißt, also du würdest sagen, im Judentum ist es so, es gibt kein zentrales Lehramt, was sowas bestimmt, sondern es muss jeder für sich selber schauen, wo er sich, sag ich mal, in diesem Rahmen bewegen will.
So würde ich das ungefähr formulieren. Du hast das jetzt besser formuliert als ich, aber ich würde sagen, es gibt ein Angebot und je nachdem, welcher Strömung man angehört, die einen halten das ein bisschen strenger, die anderen ein bisschen, ich sag mal, leichter.
Mhm.
Und entscheiden das für sich und loten das für sich neu aus. Ja.
Aber du würdest schon sagen, egal in welcher Strömung, das Soziale ist bei allen erstmal auch grundlegend.
Grundlegend, klar, weil du, wenn du in die Gemeinde schaust, siehst du natürlich, dass da etwas ist, was gelöst werden muss. Klar.
Hm. Okay. Eine spannende Sache, die finde ich, ich habe mich ja auch im Vorfeld ein bisschen so, ne, informiert, damit ich hier nicht ganz dumm sitze. Einen ganz wichtigen Punkt fand ich, wenn ich das richtig verstanden habe, würde man im Judentum auch sagen, jemand, der bedürftig ist, der Hilfe braucht, dem hilft man nicht aus Barmherzigkeit, sondern er hat einen Rechtsanspruch darauf. Also dass er im Sinne von, man, ne, also er hat einen Rechtsanspruch, er darf das auch einfordern.
Er darf das einfach über die Halacha, ja, also das jüdische Religionsgesetz, klar, darf er das einfordern, darf er, steht ihm Unterstützung zu, klar.
Mhm.
Ich bin auch verpflichtet, diese Geldsumme jemandem oder etwas zu geben. Das ist jetzt auch nicht optional.
Mhm.
So, die Frage ist, und da werden Rabbiner unterschiedliche Antworten drauf geben, obwohl ich glaube, dass in Deutschland es üblich ist, dass man 10% gibt von dem, was einmal als Einkommen zur Verfügung steht. Da könnte ich argumentieren, ja, aber ich zahle ja schon auch Kultus, also Kirchensteuer. In Nordrhein-Westfalen zahlt man das wie alle anderen Religionsgemeinschaften auch, über die Lohnabrechnung, dass man sagt, ja okay, aber ich zahle ja schon was.
Mhm.
Und viele deutsche Rabbiner haben gesagt, nee, das machst du von dem Geld, das dir zur Verfügung steht. ja, das muss man dann auch mit sich selber irgendwie ausmachen, finde ich.
Genau, und aber das, wenn ich das richtig verstanden habe, das Geld wird dann von der Gemeinde als Organisation verwendet, um dann eben, ich meine, ne, wenn man zum Beispiel jetzt eine Sozialarbeiterin einstellt, die muss bezahlt werden, das würde dann eben aus dieser Kasse dann...
Das läuft nicht über die ZRK-Geschichte.
Ah, okay.
Das sind nochmal Organisationen, die dieses direkt kriegen von dir, aber die Gemeinde hat natürlich die Mittel, um soziale Einrichtungen zu unterstützen und die zu bezahlen. Wenn du darüber hinaus Interesse hast, noch ein anderes Anliegen zu unterstützen, kannst du das mit den Prozent machen.
Mhm.
Kannst du natürlich auch der Gemeinde geben, die wird sich freuen. Aber du kannst das natürlich auch, wie sagt man, zweckgebunden irgendjemandem geben. Das ist ja auch möglich.
Okay. Jetzt haben wir ja eben gesagt, wir sind da in Kooperation mit der jüdischen Gemeinde hier in Bochum und die auch Herrn und Hattingen ja umfasst. Die sind ja sehr stark sozial engagiert, auch in der Stadtgesellschaft. Ne? Die haben eine Kita, die auch nicht nur für Kinder aus der Gemeinde da sind, die machen Ferienprogramme, die machen Flüchtlingsberatung. Also sie sind schon sehr stark und engagieren sich ja auch bei uns in der AG Wohlfahrt. Ist das ungewöhnlich, dass sich eine jüdische Gemeinde so stark sozial engagiert? Ich meine, angesichts der Größen und Herausforderungen, Überalterung etc. etc.
Ich glaube, Bochum-Herne-Hattingen, um genau zu sein, ist in der glücklichen Lage, relativ viele, also vergleichsweise viele Mitglieder zu haben im Ruhrgebiet. Also Dortmund ist nochmal eine größere Gemeinde, aber Bochum-Herne-Hattingen ist nicht klein. Ist auch gut in der Stadtgesellschaft verankert, soweit ich das, ich sag mal, von außen beobachten kann. Ich bin ja kein Mitglied in Bochum, sondern in Gelsenkirchen. Und hat da einfach auch einen Standortvorteil sozusagen durch die Anzahl der Mitglieder, durch die aktiven Menschen. Die Größe der Gemeinde hat es natürlich auch möglich gemacht, ich denke mal, auch einen größeren Personalstamm aufzubauen, der sich darum kümmert. Und auf Leute getroffen zu sein, ist das grammatikalisch richtig, weiß ich nicht.
Ist jetzt hier kein Germanistenseminar.
Die auch der Gemeinde entgegenkommen und dass es da so ein gegenseitiges Miteinander gibt tatsächlich und nicht nur eine einseitige Geschichte, ist, glaube ich, schon ziemlich wichtig. Und das ist im Ruhrgebiet, glaube ich, auch nochmal, weil der Ruhrgebiet ja ein spezieller, ich sage mal, so spezieller sozialer Raum ist, auch nochmal von besonderer Wichtigkeit, weil die Herausforderungen sind ja nicht weniger geworden in den letzten Jahren.
Nee, das auf keinen Fall. Also du würdest aber schon sagen, es muss auf der einen Seite eine Gemeinde sein, die eine gewisse Größe hat, also ich mache jetzt ein doofes Wort, aber eine gewisse Potenz auch dafür hat, um das zu tun. Auf der anderen Seite aber auch eine Stadtgesellschaft die, als Partnerin, die das dann auch aufnimmt und so macht. Und das ist hier in Bochum eben dann...
Ja, Organisationen, die Stadt, also andere zivile oder städtische Einrichtungen, die denen entgegenkommen, ist schon von besonderer Wichtigkeit, klar. Mhm. Aber wenn du eine Gemeinde hast, die, ich sag mal, 250 Mitglieder hat, dann setzt du ja die Mittel für andere Dinge ein und bist froh, wenn du die Gemeinde aufrechterhalten kannst und das Miteinander irgendwie bezahlen kannst und das am Laufen hältst, sozusagen. Ja.
Genau, abschließend wollen wir noch, ich finde es mal auch noch sagen, es gibt ja auch eine Organisation für die jüdische soziale Arbeit. Ich finde, der Titel ist leider jetzt nicht so toll. Es ist die CWST.
ZWST, genau, die Zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Ja, mit denen habe ich insofern was zu tun, als dass die jährlich erheben, wie viele Gemeindemitglieder es gibt. Mhm. Und ich mache seit ein paar Jahren in deren Newsletter so eine Art Bewertung des Gemeindewachstums und deshalb erhalte ich auch recht regelmäßig den Newsletter der ZWST, der auch für alle, glaube ich, zugänglich ist. Da kann man sich auf der Internetseite zwst.org anmelden und gucken, was die für soziale Arbeit machen. Nicht nur für die jüdischen Gemeinden, sondern auch darüber hinaus, klar.
Ja, so wie die Gemeinde hier in Bochum, die ja auch ihr soziales Engagement für alle, also für die Stadtgesellschaft erbringt und da Arbeit leistet. Wichtiger Hinweis noch aus der Historie, das wissen auch nicht viele, die Zentrale Wohlfahrtsstelle ist wie alle anderen Wohlfahrtsorganisationen, die wir kennen, ne, Deutsches Rote Kreuz, wie die Diakonie Caritas, ist Gründungsmitglied. Also ne, auch als sich die Wohlfahrtsorganisationen in Deutschland organisiert haben in Beginn des 20. Jahrhunderts, war die Zentrale Wohlfahrtsstelle von Anfang an dabei. Mhm. Und gehört ja heute auch noch zu den Wohlfahrtsorganisationen. So viel zur Geschichte. Jetzt kommen wir schon fast zum Ende. Deswegen aus der Geschichte vielleicht nochmal so zur aktuellen Tagessituation. Montag war ein besonderer Tag in München, den auch, glaube ich, viele wahrgenommen haben. Auch, muss man ja sagen, vielleicht den Kanzler in etwas ungewohnter Form. Magst du zwei, drei Sätze dazu sagen?
Ja, vielleicht deshalb interessant, weil ich glaube, das Echo war sehr gespalten. Es gibt Leute, die haben ihm seine, ich sag mal, Tränen, er hat ja mehr mit der Fassung gerungen, als er zu Rachel Salamander gesprochen hat, die Wiedereröffnung möglich gemacht hat, die ganzen Kräfte in München kanalisiert hat und dafür gesorgt hat, dass die Synagoge wiedereröffnet wird. Da ist er ja emotional geworden, das kennt man von ihm sonst nicht. Also man kennt höchstens, dass er mal aus der Rolle fällt und irgendwelche seltsamen Dinge sagt, die man dann hinterher aufräumen muss. Einige haben das nicht abgenommen, ich habe es ihm geglaubt, ich habe es ihm abgenommen, würde ihn aber dann natürlich daran messen, was er von dem, was er gesagt hat, umsetzt am Ende des Tages. Ob das auch alles so eintritt. Was er Besonderes gesagt hat, dass er Antisemitismus insbesondere auch da gerne angehen möchte, wo er sich als Kunst oder als Wissenschaft versteckt sozusagen. Das hatten wir in der Vergangenheit. Und da auch was organisiert, dass das möglichst nicht mehr passiert. Und das nehme ich, da nehme ich ihn erstmal beim Wort. Ich glaube, die meisten Leute werden ihn beim Wort nehmen und werden dann hinterher einfordern, dass er das auch umsetzt.
Ja, kann man nur sagen, hoffentlich ist das dann so, dass es eingefordert wird und dann auch passiert. Nur ganz kurz der Hinweis, wer sich über die damalige Situation der Synagoge informieren, findet bei dir auf talmud.de die Öffnungsrede, ist es, glaube ich.
Ne? Ja, ein Artikel aus der Zeit der Eröffnung, den habe ich digitalisiert einfach vorher, um zu schauen, wie war das damals, wie war damals die Situation, weil er interessanterweise nochmal ein paar Hintergründe schildert, dass es damals die Synagoge der Ostjuden war, das heißt, die Leute, die fremd in München waren, haben sich da organisiert und haben Hilfe von der Gemeinde erhalten. Das ist auch ein soziales Thema eigentlich, ja, weil die hatten ziemlich viele Organisationen, die Ostjuden, die jetzt nicht die reichsten Menschen in München waren, unterstützt hat. Und jetzt, nach dem Krieg, war es sozusagen die zentrale Anlaufstelle für die gesamte Gemeinde. Dann hat die Gemeinde eine andere Synagoge gebaut und jetzt ist quasi die Reichenbachstraße wieder im Spiel.
Wir packen natürlich sowohl talmud.de, deine Homepage, als Dankeschön. Auch natürlich den Blog in die Shownotes, dass da auch jeder nochmal gucken kann, was du sonst so schreibst. Sehr tolle Informationsquelle, um mitzukriegen, A, wie funktioniert jüdische Theologie, aber B, was ist auch gerade im Judentum, jenseits dessen, was wir ja immer an Themen da haben, los, was wird da gerade diskutiert, kann ich immer nur sehr empfehlen.
Okay, jetzt wird es langsam zu viel.
Ne, es wird langsam zu viel, weiß, deswegen nur ein kurzer Blick in die Zukunft. Es gibt eine Konzertreihe in Essen, habe ich heute gesehen, ich glaube, Titel ist Tikwa. In der alten Synagoge, kann man da hingehen? Weißt du was?
Also, ich habe das Programm gesehen. Ich würde auch einige Dinge gerne wahrnehmen. Das Problem ist, dass das über die hohen Feiertage verteilt ist. Das Eröffnungskonzert, wenn ich mich nicht irre, ist auch an Rosh Hashanah. Das heißt, einem Tag, an dem viele Observante, das Wort habe ich ja gerade eingeführt sozusagen, dann darf ich das jetzt benutzen, observante Juden nicht ins Konzert gehen würden, stattfindet. Deshalb weiß ich nicht genau, wer da die Zielgruppe ist, offensichtlich nicht jüdische Leute. Observante Juden können nicht teilnehmen, was ein bisschen schade ist. Finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn man eine jüdische Konzertreihe anberaumt oder irgendwie plant und dann sagt, ja okay, aber Leute, die observant sind, die möchten wir ja nicht im Spiel haben oder denen können wir die Teilnahme nicht ermöglichen. Das ist halt ein bisschen seltsam.
Ja, kann ich verstehen. Also. Ja, so ist das. Ist aber eine Erfahrung, die wir beide häufiger mal gemacht haben bei Terminfindung, dass man sich denkt, Entschuldigung, es ist vielleicht Samstag, da kann Jaguski vielleicht jetzt nicht so. Ist ja vielleicht schlecht.
Yom Kippur, Rosh Hashanah, so neuralgische Tage, an denen man auf gar keinen Fall kann. Also es gibt ja jüdische Leute, von denen sagt man, die gehen dreimal im Jahr in die Synagoge. Rosh Hashanah und Yom Kippur ist das meistens. Und gerade da irgendwelche Veranstaltungen zu planen, ist halt schwierig. Vor allen Dingen jetzt in Zeiten des Internets kann ja jeder gucken, wann welche Feiertage sind. Ja. Das ist nicht schwer zu organisieren. Ich glaube, selbst das iPhone hat einen jüdischen Kalender eingebaut. Muss man nur wissen, wo. Kann man nachgucken. Also von daher, da müssen wir noch ein bisschen was lernen.
Genau, und aus dem Grund haben wir diese Sendung heute auch vor den hohen Feiertagen produziert. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Ich danke, dass ich da sein durfte.
Und dann bleibt mir nur, die gesegnete hohe Feiertage zu wünschen und Vielen Ihnen Dank. Allen ein Wiederhören.
Wiederhören. Tschüss.